Wie reagierst du denn auf Menschen, die sagen, die Besserbrauerbox, das ist doch irgendwie wie Malen nach Zahlen? Total unkreatives Brauen.
Ach, das ist ja noch eine höfliche Formulierung.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.
Das war Jörg Iversen, Gründer von Besserbrauer. Von ihm werdet ihr gleich erfahren, wie er zusammen mit seiner Freundin Kathi Gabel auf die Idee kam, Brauboxen zu entwickeln, die es AnfängerInnen ermöglichen, in der heimischen Küche Bier zu brauen. Ihr erfahrt, wie lange es dauert, eine perfekte Brauanleitung zu schreiben und warum Jörg seinem jüngeren Ich mehr Mut empfehlen würde.
Aber erst einmal willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und begrüßen euch zur mittlerweile 62. Folge.
Warum lohnt es sich, uns eure Zeit zu schenken und diesem Podcast zu lauschen? Und wer sind wir überhaupt? Für die, die uns neu entdeckt haben, dieses ist der Craft Beer Podcast, Hopcast von Regine Marxen und Stefan Endrichkeit aus Hamburg. Die eine schreibt, der andere macht Musik, die eine ist International Beer Sommelier, der andere langjähriger Hobbybrauer. Und zusammen sind wir dort, wo das Bier geschieht. Wir wollen euch in diesem Podcast nicht nur die Vielfalt der Biere zeigen und darlegen, wie spannend dieses Getränk auch jenseits der bekannten Vertreter Lager und Weizen sein kann, sondern euch auch die Menschen hinter dem Bier vorstellen. Mit uns lernt ihr die Bierpromis der Szene kennen und erfahrt, was sie antreibt und motiviert, gerade in dieser Branche tätig zu sein.
Dies ist die letzte von drei Folgen in Kooperation mit Hamburg Ahoy, in der wir euch die Bierstadt Hamburg aus ganz unterschiedlichen Perspektiven präsentieren. Ihr lernt die Bierorte und Persönlichkeiten dieser Stadt kennen, erfahrt, warum Hamburg eigentlich eine der Bierstädte in Deutschland ist und ihr lernt einen erfolgreichen Gründer im Bierbusiness kennen. Damit sind wir beim Thema. Jörg Iversen und Kathi Gabel haben vor 7 Jahren das Unternehmen Besserbrauer gegründet. Die Idee, Menschen zu ermöglichen, mit Hilfe einer Braubox und einer Anleitung in der eigenen Küche Bier zu brauen. Mit dem, was man da an Equipment so rumstehen hat. Angefangen hat das Ganze wie so oft als Hobby.
Jörg ist eigentlich als freier App-Designer unterwegs gewesen, Kathi als Mediaplanerin. Inzwischen betreibt Jörg Besserbrauer als Vollzeit-Business. Kathi arbeitet nach wie vor auch in ihrem alten Job. Das hat einen Grund. Wer zusammen eine Familie hat, denkt Kathi, sollte vielleicht nicht auch noch 24 Stunden zusammen arbeiten. In diesem Podcast haben wir Jörg in Stefans Studio getroffen. Am Samstagmorgen. Deshalb gab es Kaffee zum Gespräch. Aber Bier hat er uns mitgebracht, als Gastgeschenk. Selbstgebrautes. So soll es sein. Eigentlich käme an dieser Stelle noch ein Support Act. Stattdessen haben wir eine Bitte an euch. Nein, eigentlich ist es ein Angebot. Wir planen eine kleine Biersprechstunde. Und das Ganze soll folgendermaßen aussehen. Ihr habt eine Frage rund ums Bier, zum Beispiel, welches Bier zu einem bestimmten Essen passt oder eine Frage zu einem bestimmten Bierstil. Wir bemühen uns um Antworten in diesem Podcast. Ihr sendet uns eure Sprachnachricht an cheers@hopcast.de. Wir werden diese Sprachnachricht in diesem Podcast auch abspielen und dann die Antworten geben. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und uns eure Sprachnachrichten schickt an cheers@hopcast.de. Wie immer findet ihr die Idee und die Links und die Mailadresse auch in den Shownotes zu dieser Folge unter www.hopcast.de.
Und jetzt aber erstmal Bühne frei für Jörg, den Besserbrauer. Jörg, seid ihr quasi die Erben von Jean Pütz? Denn ich glaube, mit euren Besserbrauerboxen habt ihr auch eine Menge für das Bierbrauen in Deutschland getan, ähnlich wie Jean Pütz damals mit seiner Hobby-Theke-Sendung 1982.
Oh, wenn er das hören würde, wäre er wahrscheinlich nicht begeistert. Wir haben ihn ja tatsächlich mal besucht. Unsere gemeinsame Freunde Sünje, Nikolais und ich waren ja bei ihm vor Ort. Und ich glaube, da wäre er nicht glücklich, wenn ich das so formulieren würde. Aber ach, vielleicht ein bisschen. Zumindest haben wir einen ähnlichen Erfolg, glaube ich, wie er. Sogar noch ein bisschen größer, weil früher hat er ja tatsächlich nur eine einzige Folge,
ja,
in der es ums Bierbrauen ging, ausgestrahlt. Aber er hat uns zumindest erzählt, dass das so mit seiner erfolgreichste war, glaube ich. Und naja, wir haben ja ein bisschen mehr Zeit jetzt gehabt, über 7 Jahre insgesamt, seitdem wir die Besserbrauer gegründet haben. Und ich glaube, wir können uns da ein bisschen auf die Schulter klopfen.
Auf jeden Fall.
Stimmt, ihr habt ihn besucht. Das kann ich mir sehr besonders vorstellen, oder?
Ja, das fing schon damit an, dass wir gar nicht kommunizieren durften, nicht mal dem Taxifahrer, wer da eigentlich wohnt. Der gute Jean will absolut seine Ruhe haben, was ich auch nachvollziehen kann. Und dann ja, hat er uns erstmal einen schönen Blasentee angeboten und dann ein bisschen mit uns gequatscht. Und er ist ja mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste, aber hat auf jeden Fall eine Menge zu erzählen. Also es war ein sehr spannender Besuch.
Du hast, wir haben es jetzt ja erwähnt, schon ein Unternehmen gegründet, das heißt besserbrauer.de. Was ist denn, und es dreht sich um Heimbrauen, das sollte jetzt schon rausgekommen sein, was ist denn dein erstes selbstgebrautes Bier gewesen?
Das war tatsächlich ein obergäriges, dunkles Bier, ein dunkles Bockbier, glaube ich. Es war auch gar nicht gewollt, dass wir das brauen. Wir hatten eigentlich, wir wollten eigentlich was Pilzähnliches brauen und haben uns dafür auch die Zutaten bestellt. Uns fehlte aber einfach die Erfahrung, um zu wissen, was wir da eigentlich genau bestellen sollen. Und letztendlich ist es dann aufgrund der Malze, die wir nicht kannten, ein dunkles Bier geworden. Hat aber trotzdem geschmeckt.
Und wann war das?
Das war 2014 irgendwann. Und eine Flasche davon habe ich sogar noch.
Und wer ist wir?
Das sind ich natürlich und Kati, meine Freundin und Mitgründerin der Besserbrauer. Genau, wir beiden haben damals losgelegt mit dem Heimbrauen und den Brauboxen.
War da schon die Idee, so ein Unternehmen zu gründen oder ist das unabhängig voneinander zu sehen?
Nee, die hatten wir überhaupt nicht. Also eigentlich ist es aus dem Hobby entstanden. Also wir haben beide recht viel Zeit am Rechner verbracht. Ich damals als Design-Freelancer und Kati in der Medienagentur. Und wir haben dann gesagt, okay, wir müssen irgendwie mal was mit der Hand machen. Wir kochen ja gerne und lass uns doch mal was Neues ausprobieren. Und dann haben wir so ein paar Dinge durchprobiert. Handwerken fiel dann irgendwann weg. Da haben wir gemerkt, dafür haben wir irgendwie einfach zwei linke Daumen. Und dann sind wir irgendwie aufs Bierbrauen gekommen. Ein bisschen habe ich das so aus den USA. Ich habe eine Weile in den USA gearbeitet und da in Boulder in Colorado gesehen, dass da viele so im 1-Gallon-Format Bier brauen. Und das habe ich dann so ein bisschen mit hierher genommen. Und dann haben wir hier angefangen, Bier zu brauen, aber sehr großformatig. Und dann festgestellt, dass das für kleine Küchen überhaupt nicht funktioniert. Also niemand hat irgendwie ein Einkochautomat zu Hause. Keiner hat groß Lagerfläche oder auch nur irgendwie eine Fläche, wo man eine große Gärflasche hinstellen kann oder so. Und dann haben wir gesagt, okay, wir reduzieren das alles irgendwie so auf so eine Kochtopfgröße und brauen dann im Küchenformat. Und dann haben wir gedacht, ist vielleicht auch was, worauf andere Leute Lust haben, und haben dann quasi die Braubox erfunden.
Und eure erste Sorte, oder hattet ihr gleich mehrere Sorten, die ihr auf den Markt gebracht habt?
Wir haben mit 3 Sorten angefangen. Also quasi ein helles Bier, ein dunkles Bier, also helles, dunkles haben wir das auch genannt, was auch immer so ein bisschen schwierig ist, wenn man so mit Leuten aus Süddeutschland kommuniziert, die natürlich das eher als bayerisches helles oder bayerisches dunkles, als untergärige Biere verstehen. Und ein Pale Ale, genau, das waren unsere ersten 3 Sorten.
Und was lief von Anfang an am besten?
Na, die Leute sind ja, wenn sie sich das erste Mal ans Brauen rantrauen, wollen sie ja meistens gerne was brauen, was sie schon kennen, so damit man eine Referenz hat. Das heißt, die wollen eigentlich am liebsten ein helles oder ein Pilz brauen, und dann ist natürlich irgendwie das Helle dann das Naheliegendste, was die zum Start brauen. Ist auch immer noch das Bier, was am meisten verkauft wird.
Ach, tatsächlich? Ja. Erstaunlich.
Also die typischen Craft-Beer-Sorten, also IPAs, Pale Ales oder auch mal ein bisschen was Abgefahrenes, holt so ein bisschen auf, aber naja, also es ist, man merkt, dass die Leute erstmal was wollen, was sie kennen.
Waren da viele offene Türen, die ihr eingerannt habt, oder war das ein Unternehmen, das stockend an den Start gegangen ist?
Ja, Interesse war schon sehr viel da, aber ja, also wir haben ja nie irgendwie Investoren oder sowas an Bord gehabt oder irgendjemand, der uns da jetzt auf die Vertriebswege oder da uns die Türen öffnet für riesige Vertriebsstrukturen, sondern wir haben das tatsächlich so mit erst 100 Brauboxen angefangen, die wir so auf Nachbarschaftsmärkten verkauft haben. Dann haben wir quasi mit dem Geld, was wir daran verdient haben, mehr produziert, ein bisschen mehr Geld verdient. Dann haben wir einen Online-Shop aufgemacht und dann hatten wir so ein paar nette Artikel zum Start. Auf stern.de zum Beispiel, da gab es einen Bierblog damals, die waren so nett, die Braubox mal zu testen, und das hat uns dann so einen kleinen Anstoß gegeben am Anfang. Und so sind wir quasi nach und nach gewachsen, aber wir hatten eigentlich nie so einen Boost, wo es dann von einem Tag auf den anderen schlagartig alles viel größer und größer wurde. Und nö. Also das war aber auch gut. Also wir sind quasi so nach und nach gewachsen, so dass wir es auch immer handeln konnten.
Und wenn du sagst, ihr habt vor 7 Jahren angefangen, da war die ganze Hobbybrauergeschichte in Deutschland ja auch noch nicht so, wie sie heute war. Also auch von den Mengen, die man bekommen konnte, von den Rohstoffen. Wie ist denn das dann so, wenn man dann bei so einem Hefehersteller nachfragt, ob er nicht irgendwie Tütchen machen kann, wo halt nicht 10 Gramm drin sind, sondern ihr macht ja 4 Liter. Mhm. Wie viel Gramm sind bei euch Hefe im Tütchen drin bei Obergärig?
3.
3. Und die waren wahrscheinlich total begeistert, als ihr das angefragt habt.
Ja, ne? Ja. Also am Anfang war es gar nicht leicht. Klar, da hat niemand hat uns richtig ernst genommen. Ja. Niemand hat so richtig geglaubt, dass das noch weitergeht mit uns nach der ersten Bestellung. Also fast niemand, muss man sagen. Jetzt muss ich tatsächlich vorsichtig sein, weil wir haben einige Unterstützer gehabt am Anfang, die uns dann auch logischerweise dann irgendwie diese winzigen Malz- und Hopfenmengen und Hefemengen abgepackt haben. Und auch Kartons. Wir wollten natürlich schön bedruckte Kartons mit Veredelungen hier und da. Und das ist ja nicht so einfach, wenn man dann nur so 100 Stück haben will.
Ja.
Ja, also da standen uns nicht unbedingt die Türen offen am Anfang, aber das ist halt, wenn man was gründet, die Herausforderung, die man hat am Anfang, ist klar. Und da trennt sich, glaube ich, so ein bisschen wortwörtlich die Spreu vom Weizen, nämlich wenn man dann aufgibt, ist es natürlich vorbei, aber da muss man sich dann ein bisschen festbeißen. Und mittlerweile beschäftigen wir die Dienstleister und Produzenten, die wir immer noch haben, glaube ich, ganz ordentlich.
Das ist super.
Also den kleinen Tütchen.
Ja, haben die ganz lange noch selber abgefüllt für uns, aber jetzt seit, ich glaube, 1 oder 2 Jahren haben wir bei dem Hersteller, reicht dem das offenbar von der Menge, dass er dann sagt, okay, also ihr kriegt eure kleinen Tütchen da und müsst nicht mehr in die Brauanleitung schreiben, dass ihr uns nur ein Drittel von der Tüte irgendwie verwendet werden sollen.
Ja, ich habe tatsächlich, Regine hat mir eine Braubox zu Weihnachten geschenkt. Ich muss gerade mal überlegen, wann war denn das? 2016, 2017 irgendwie, also ein Pale Ale. Das habe ich dann auch artig gebraut und da waren wir auch ganz beeindruckt, dass das dann tatsächlich auch so ansatzweise wie ein Pale Ale schmeckte.
Ansatzweise.
Hier wird es ja immer.
Genau. Naja, also so, das ist, was heißt ansatzweise, aber dass man halt das Gefühl hat, okay, das ist, also wenn mir das jetzt jemand blind hinstellen würde, würde ich sagen, das ist ein Pale Ale und das ist ja schon mal.
Für den ersten Brauversuch klingt das ganz ordentlich.
Für den ersten Brauversuch klingt das ganz ordentlich und die Beschreibungen waren auch super. Dann haben wir nochmal ein dunkles, hast du mir noch geschenkt, glaube ich, das Jahr später. Ne?
Dann in der Nachfüllpackung,
In der Nachfüllpackung dann genau ein dunkles. So in meiner ersten Begeisterung dann irgendwie, wow, jetzt kann ich ein Black IPA brauen und da kostet das Nachfüllpack 16 Euro. Und wenn ich aber so und so viel Black IPAs kaufen würde, das wäre ja viel teurer. So den Dreh hatte ich dann nicht gekriegt direkt, das hatte ich mir mal ausgerechnet. Aber dann habe ich noch das Dunkle gemacht und seitdem habe ich ja auch so ein bisschen hochskaliert von dem,
Ach dem, wirklich, du bist jetzt Großbrauer quasi.
Genau, im Vergleich dazu schon, also in der so 20-Liter-Klasse sozusagen mit einem Erstklassstein-Mundschenk und meistens mache ich mit einem Thermoport.
Ja, so. Wir haben ja auch ein 20-Liter-Brauset, also jetzt, ich bin jetzt nicht beleidigt, dass du uns das nicht nutzt, aber das kam dann bei uns auch irgendwann, weil unsere Kunden natürlich dann genau, also so eine, der Prozess war dann oft so, dass sie dann mehr brauen wollten und gesagt haben, ja, also dann habt ihr aber nichts mehr und dann brauen wir mit einem anderen Produkt weiter. Mhm. Und deswegen haben wir auch ein 20-Liter Brauset.
Laufen die denn auch gut?
Ja, also wir bewerben die nicht so intensiv wie jetzt die Braubox, weil wir uns auch ein bisschen schwer getan haben am Anfang damit. Also unser USP quasi war ja immer, oder das, was die Braubox besonders gemacht hat, dass man in der Küche brauen kann, im eigenen Herd und schon Küchengeräte zu Hause hat, die man verwenden kann. Also im Grunde ist das eine vertraute Umgebung und du brauchst keine Angst haben vom Brauen und so weiter. Und dann kam das 20-Liter Brauset und da funktionierte das alles nicht mehr so richtig. Also wir bewerben das quasi gar nicht und das ist dann einfach ein Anschlussprodukt, das man im Shop findet, wenn man danach sucht.
Mhm. Alles klar.
Ja, wenn die Leute auf den Geschmack kommen und einfach feststellen, es ist dann doch sehr viel Arbeit, auch sehr viel Putzen,
ja.
dann möchte man vielleicht einfach mehr Output haben, ne?
Ja, absolut. Ich kann es total verstehen. Also wir brauen eigentlich auch eher in größer Formatig als mit der Braubox, weil es lohnt sich einfach mehr. Aber als Einsteigerprodukt ist die Braubox natürlich dann irgendwie relativ günstig und lässt sich auch gut verschenken. Und
es ist ein super Geschenkartikel. Und im Grunde, du sagst ja gerade Einsteigerbox. Hast du da so ein bisschen den Blick für, wie viele Menschen euch lange treu bleiben? Oder ist es nicht so, dass der Kunde da kurz das probiert, entweder er verfällt diesem Brauvirus, für das es dann kein Vakzin gibt, und braut dann im größeren Stil und wird dann irgendwann so ein waschechter Heimbrauer? Oder er hört auf. Das heißt, die Braubox selber ist dann ein Produkt, das jetzt nicht Jahre durchgekauft wird von den Leuten. Oder ist das anders? Habt ihr da einen Blick für?
Also du meinst, wie viele Leute
regelmäßig bestellen über
also
Jahre?
Also Nachfüllsets kaufen und so weiter.
Also gibt es da viele Stammkunden, oder ist es nicht eher wirklich so ein Einsteigerprodukt, wo der Kunde dann irgendwann weiter wandert?
Doch. Also wir haben Stammkunden der ersten Stunde auch immer noch. Das sind auch sehr liebe Menschen, die wir teilweise persönlich über die Braubox quasi richtig kennengelernt haben. Sind auch teilweise recht betreuungsintensiv, weil die sehr interessiert sind. Tatsächlich hatten wir auch, wir haben ja gerade einen Braukurs zusammen mit Überquell gegeben, hier einige leidenschaftliche Braubox-Brauer und Brauerinnen dabei, die extra wegen uns dann dahin gekommen sind und absolute Experten sind. Und dann uns mit Fragen gebohrt haben, dass wir kaum noch Zeit für die anderen armen Menschen hatten, die da waren. Aber wir haben sehr viele Kunden, die auch weiterhin mit der Braubox brauen, weil sie selber halt eine Stadtküche haben und nicht viel Platz für größere Sets. Und die experimentieren auch mit Kräutern und Gewürzen, Zutaten, dass wir manchmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber irgendwie ist es sehr schön, weil die entwickeln quasi dadurch unser Produkt ja irgendwie auch weiter.
Ja.
Und es hat irgendwie was Tolles, weil die haben quasi ein Hobby oder eine Leidenschaft, die sie ohne unser Produkt nicht hätten. Mhm. Und das fühlt sich irgendwie ganz gut an.
Super.
Wie reagierst du denn auf Menschen, die sagen, die Besserbrauerbox, das ist doch irgendwie wie Malen nach Zahlen? Total unkreatives Brauen.
Ach, das ist ja noch eine höfliche Formulierung. da mussten wir uns natürlich bei den also bei den eingefleischten Hobbybrauern, die es ja auch schon vor unserer Zeit gab, hast du ja auch schon erwähnt, also damals gab es, also als wir angefangen haben, war es nicht so schlimm wie bei Jean Pütz, so da gab es schon, die Verfügbarkeit von verschiedenen Malzen und Hopfensorten war da schon deutlich besser.
Ja.
Wir wurden schon recht kritisch beäugt, vor allem so in den einschlägigen Hobbybrauerforen, und werden es auch, glaube ich, immer noch. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen gedreht, weil da viele User aktiv sind, die einfach mit der Braubox angefangen haben. Also das ist so also eine kleine Armee von Anwälten rangewachsen, die sich für uns stark machen, wenn wir da so ein bisschen über uns abgelästert wird. Was aber auch okay ist, weil es ist ja im Grunde ein Produkt, was dir vorgibt, was du zu tun hast. Und das ist ja auch gewollt. Also du sollst das Gefühl haben, dass du dich an der Anleitung und an Zutaten langhangeln kannst und zum Schluss kommt was raus, was schmeckt. Und dann hast du die Erfahrung gemacht und kennst das Basiswissen, um dann selber weiterzumachen. So. Und das verstehen einige auch nicht so ganz. Und klar, also wenn man irgendwie seit 15 Jahren oder seit Jean Pütz, seit der Hobbythek-Folge unten im Keller sein Bier braut auf 50 oder 100 Liter Geräten oder so, dann bietet die Braubox natürlich eine Angriffsfläche, schon allein durch die Größe oder auch durch den Preis.
Aber für die ist das ja auch nicht da. Also das ist ja immer, ich glaube, in den Foren kocht das dann ja immer eher so hoch, wenn dann irgend so ein Newbie, sage ich jetzt mal, schreibt, ich habe hier gerade bei Aldi im Angebot, gab es die Box XY und das soll ein helles sein, aber muss das nicht untergärig sein? Und dann geht's los. So, ich meine, muss ich dir ja wahrscheinlich erzählen.
Ja, genau.
Bam.
Also, das ist, also auch das ist ja irgendwo berechtigt, aber wir sehen uns ja tatsächlich als Einsteigerprodukt. So. Ja. Und wir haben, was auch oft gesagt wird, warum habt ihr keine Bierspindel mit in der Box zur Stammwürzemessung? Und dann sagen wir, ja, das ist für den Einstieg aber gar nicht nötig. Wir sagen ja genau, also wir geben ungefähr einen Alkoholgehalt an, der dann rauskommt und das muss dann für den Anfang erstmal reichen. Und beim 20-Liter-Set zum Beispiel ist dann eine mit dabei, aber da gehen wir auch davon aus, dass die Leute dann schon ein bisschen weiter sind. Also genau, wir sind nicht für die eingefleischten Hobbybrauer, die das schon seit Jahren machen, ist die Braubox nix. Also höchstens mal für experimentelle kleine Sude. Also,
ja.
Das wird auch häufig genutzt. Aber ja, also es ist ein Einstiegsprodukt. Und wir sagen mal für Einsteiger und für kreative Brauer. So. Also man kann damit noch lange weiter brauen, vor allem wenn man wenig Platz hat oder gerne experimentieren möchte. Aber also klar, wenn man richtig Bock drauf hat, dann wird man irgendwann größer und professioneller. Mhm. Dann fängt man an, sein Brauwasser aufzubereiten, weil man sich dann Fragen stellt, wieso ist die Bierfarbe so, wie sie ist? Und bei meinem Kumpel, der dasselbe Rezept hatte, nicht. Und warum schmeckt der Hopfen anders und so weiter? Das ist ja ein ganz normaler Lauf und das ist auch okay. Und wir sind... Mittlerweile haben wir ein dickes Fell. Also.
Aber ihr habt ja auch viele Fans, muss man sagen. Wie du schon gesagt hast, ihr habt eine kleine Armee von Anwälten oder
Braubox-Anwälten.
Ganz, ganz viele Befürworter. Denn vielleicht gibt es auch einfach Menschen, die haben Spaß an diesem Hobby, aber die haben jetzt auch nicht die Zeit oder einfach die Lust, sich da jetzt total reinzuknien in diese chemischen Prozesse, die dann so stattfinden bei so einer Gärung. Und für die ist das, glaube ich, auch einfach eine gute Lösung.
Auf jeden Fall. Was ich mich tatsächlich allerdings frage, ist, warum ihr beim IPA und Black IPA und so, warum ihr kein Hopfenstopfen macht im Rezept.
Das Hopfenstopfen haben wir tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen in Angriff genommen.
Im Blog ist es ja, im Blog habe ich einen Artikel gesehen darüber.
Ja,
genau,
ist auch relativ neu. Mhm. Also es hatte eigentlich zwei Gründe. Erstens brauchten wir ein bisschen Material noch für unser Buch. wo das ja ausgiebig behandelt wird. Und zweitens ist das mit der im Braubox-Format tatsächlich oder zumindest mit dem Gärbehälter, mit der Gärflasche, die wir in der Braubox haben, nicht ganz so einfach, weil die halt einen relativ schmalen Hals hat, also Öffnung hat oben. Und man muss ja den Hopfen da irgendwie reinkriegen und auch wieder rauskriegen im besten Fall, wenn du nicht willst, dass der komplett aufgequollen dann irgendwo in der Flasche rumschwimmt. Ja, und deswegen haben wir das, um unsere Kunden auch nicht zu überfordern, erstmal ein bisschen gelassen und gesagt, okay. Also ein IPA kann man auch ohne Hopfenstopfen gut hinkriegen. Aber die Frage kam dann immer mal wieder und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, also wir machen jetzt einen Blogartikel und erklären, wie man es mit der Braubox machen kann. Und im Buch ist es dann ja nochmal ausführlich.
Mhm.
Und tatsächlich haben wir jetzt auch mit Überquell, bringen wir eine Kooperationssorte raus von dem Palim Palim Pale Ale von denen, wo dann auch gestopft wird.
Ah, ja,
weil
super.
Das natürlich bei denen bis zum Anschlag vollgestopft ist mit Hopfenes Bier.
Für die Nicht-Hamburger und Nicht-Hamburg-Kenner, das Überquell ist eine Hamburger Brauerei.
Ah ja.
Genau, unten am Fischmarkt. Und mit denen ihr jetzt offensichtlich auch zusammenarbeitet. Und man braucht dann doch immer mal Kooperationen, ne? Wie empfindest du denn den Hamburger Biermarkt, die Hamburger Bierbranche und Szene?
Also, wir sind ja jetzt nicht nur Hamburg, muss man sagen. Mhm. Aber, also ich selber empfinde die Hamburger Bierszene als sehr innovativ, so gut vernetzt, würde ich sagen. Und mit dem richtigen Maß an Understatement vielleicht, so wie das in Hamburg halt üblich ist. Mhm. Also was die Szene, glaube ich, ganz sympathisch macht. Und auch von Berlin unterscheidet. Berlin ist natürlich irgendwie wie in vielen anderen Branchen auch immer, man guckt dahin, die Vorreiter sitzen in Berlin, die sind laut, die sind verrückt. Es ist vielleicht ein bisschen das, was so gefühlt in Hamburg fehlt, weil hier muss natürlich immer alles Hand und Fuß haben und darf auch nicht zu verrückt sein. Aber das ist ja eigentlich dann auch das, was Hamburg irgendwie besonders macht, weil wenn hier was gestartet wird, dann passt das.
Aber dieses Heimbrauerprodukt kommt aus Hamburg und nicht aus Berlin.
Das stimmt, ja. Das weil wir nun mal in Hamburg wohnen. Mehr oder weniger Zufall vielleicht. Aber wir sind auch stolz, dass wir gewissen Beitrag irgendwie zur Craft-Szene in Hamburg leisten konnten oder auch immer noch tun. Und auch die Kooperation machen wir dann natürlich irgendwie hauptsächlich mit Hamburger Brauereien, Ratsherren oder Überquell. Ja, auch einfach, weil wir den direkten Kontakt haben. Unser Büro ist ja mitten im Schanzenviertel. Also wir sind alle Nachbarn da.
Ich empfinde die Heimbrauszene hier auch als sehr, 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 sehr agil. Also wir bekommen ja jetzt auch einen Laden bei Landgang um die Ecke.
Ja, Braumarkt.
Ja, der genau. Braumarkt, der sich ja auch wirklich direkt an die Hobbybrauer widmet.
Ja.
Wo ihr, glaube ich, auch vertreten seid mit eurem Boxen, soweit ich informiert bin.
Bisher noch nicht, aber wir sind im Kontakt.
Ihr seid in Kontakt, genau. Lohnt sich vielleicht, wer weiß.
Ja, ich Kontakt. Glaube auch.
Aber auf jeden Fall ist die ja wirklich sehr, sehr vital, sage ich mal.
Ja, das stimmt. Also da auch Gut, ich war jetzt lange nicht mehr auf dem Hobbybrauertreffen, aber ich weiß auch gar nicht, die waren alle auch lange jetzt wahrscheinlich
die nicht. Die waren tatsächlich auch lange nicht. Online gab es die halt, dass das dann halt so stattgefunden hat. Also man hat sich jetzt halt zur Beer Week, gab es ja im Galopper des Jahres, halt eben so ein Hobbybrauer-Ausschank mal wieder. Da hat man dann sehr viele Leute mal wieder getroffen. Das war natürlich super und war auch wie immer sehr nett und informativ.
Ja.
Ja.
Also ich merke nur, dass irgendwie gefühlt gerade Craft Beer Bars oder Läden aus dem Boden schießen, hat vielleicht damit zu tun, dass entweder jetzt viel Platz ist oder die Leute Lust haben, wieder Gas zu geben. Ich weiß nicht, also ich habe einige auf der Liste, das Braustädtchen, Bierlager in Winterhude, die alle jetzt irgendwie gerade aufgemacht haben, wo ich noch hin muss. Also gibt viele spannende neue Läden in Hamburg.
Ja.
Es tut sich was. Wie ist es denn bei euch? Corona hat natürlich viele von uns in die heimische Küche gebracht, dem Sauerteig näher gebracht oder auch dem Bier. Sind bei euch die Verkaufszahlen hochgegangen im Corona-Jahr?
Ja, doch schon. Also genau aus den Gründen. Also ein bisschen Glück haben wir auch gehabt, weil wir nun mal ein Produkt haben, was wir eigentlich fast oder hauptsächlich online verkaufen. Mhm. Und klar, wenn die Geschäfte nicht offen haben und die Leute online bestellen, dann ist das gut für uns. Und dann, genau, zu Hause nach einer Beschäftigung gesucht haben und dann angefangen haben, Brot zu backen oder halt Bier zu brauen.
Also oder beides. Entsprechend,
oder beides, ja. Man kann es ja verbinden. Ne? Man kann ja aus dem übrig gebliebenen Braumalz, den Wirtreber, kann man ja wunderbar auch Brot backen zum Beispiel. ja, entsprechend war 2020 eigentlich ein sehr gutes Jahr für uns. Ja, also wir haben eher profitiert von der Pandemie. Hm. Ja, was natürlich dann, was wir nicht so laut kommunizieren, logischerweise, weil viele ja auch von den bekannten Brauereien oder den Läden hier, die Craft Beer Läden in Hamburg natürlich dann gelitten haben in der Zeit.
Ja, harte Zeiten. Magst du trotzdem eine Zahl raushauen, wie was für eine Steigerung da gewesen ist im Abverkauf von Boxen?
Also ungefähr ein Drittel mehr haben wir verkauft als 2019. Und das ist aber auch jetzt vorbei.
Wer weiß, vielleicht bleiben ja doch irgendwie ein Drittel dieses Drittels.
Ja, also ich wärme auch ein bisschen die Hoffnung, dass wir dadurch jetzt nochmal viele neue Leute begeistern konnten fürs Bierbrauen.
Es ist aber für euch, für deine Freundin und für dich nach wie vor nicht das Hauptgeschäft, ne? Mit den Besserbrauerboxen, oder?
Für mich schon. Ich bin seit 2016 Vollzeit.
Ach ja, tatsächlich. Super. Ja.
Und Kati macht das Teilzeit. Das liegt einerseits daran, dass sie eine sehr enge Verbindung zu ihrem Arbeitgeber hat, bei dem sie seit 15 Jahren jetzt arbeitet. Mhm. Und dann auch, was ich auch nachvollziehen kann und mir am Anfang ein bisschen schwer viel zu verstehen. Sie hat so ein bisschen die Sorge, dass wir uns den ganzen Tag sehen und dann quasi bei der Arbeit und abends dann nichts anderes mehr zu erzählen haben als das, was wir sowieso zusammen erlebt haben. Und so haben wir halt dann immer noch ein bisschen was wir unterschiedlich erlebt haben. Und
das ist
ganz gut.
Kinder und Bier wären dann eure Themen.
Kinder und Bier, ja, eigentlich, ja, das ist so das hauptsächlich, worüber wir dann reden abends. So, ganz nette Themen.
Sehr schön. Was ich ja ganz toll finde, ist, dass ihr auf eurer Website auch die ganzen Anleitungen so zum Download habt für Leute, die sich irgendwo inspirieren lassen wollen. Also ich fand es mit dem Cider zum Beispiel sehr inspirierend. Das habe ich einfach da mal ausprobiert. Weil man ja manchmal auch denkt, okay, wenn man da grundsätzlich anfängt, mal so ein Gefühl für die Mengen zu kriegen und wie das so läuft. Also das fand ich total super.
Mhm.
Das ist eine schöne Geschichte.
Also ja, wenn du jetzt darauf hinaus willst, dass wir damit quasi, ohne dass du unser Produkt kaufen willst, wir die Anleitung und alles relativ offen.
Ja, genau.
Ja, also das, also wir wollen den Leuten natürlich auch jetzt nichts verkaufen, wo sie Sorge haben für den Preis, dass sie irgendwas bekommen, was sie gar nicht wollen.
Ja.
Von daher, und klar, Bierbrauen ist für viele Leute irgendwie noch ein abstraktes Thema oder Hexenwerk, wie wir immer so schön sagen. Und deswegen nehmen wir denen auch dadurch einfach die Angst, dass sie sich vorher mal mit der Anleitung beschäftigen können.
Ja, sehr gut.
Haben wir auch kein Problem mit. Also wir haben auch keine Angst, dass sie dann irgendjemand kopiert oder so. Wir sind da relativ locker.
Ist ja auch kein Geheimnis eigentlich so, ne? Also so, Da sind ja jetzt auch keine unglaublichen Tricks drin, die man geheim halten muss.
Eigentlich nicht, nö. Nee. Also klar, wir haben auch mal Konkurrenzprodukte, die dann aufploppen, wo wir dann in die Anleitung gucken und sagen, oh, das kommt uns aber bekannt vor hier. Aber das ist auch okay. Also wir haben, früher hätte ich da schlaflose Nächte gehabt, aber mittlerweile sind wir so etabliert, dass wir da etwas gelassener geworden sind.
Ich finde das Thema Anleitung total spannend. Wie entwickelt ihr die? Probiert es aus und schreibt es dabei auf. Also es muss ja wirklich hand- und wirklich nied- und nagelfest sein. Also fest beschrieben, dass die Leute es verstehen und nicht schief gehen.
Genau, es ist ja ein Prozess, der sich auch weiterentwickelt. Also die erste Anleitung, die wir geschrieben haben, enthielt logischerweise auch noch ein bisschen Spielraum für Interpretation oder auch Fehler. Aber das ist dann, wenn sich jemand eine Braubox kauft und anfängt zu brauen und sich dafür Zeit genommen hat und ganz aufgeregt ist und dann merkt, okay, da ist irgendwie was ich nicht verstehe, dann wird dir die Person das mit großer Sicherheit auch mitteilen, in welchem Ton auch immer. Und so hat sich die so haben sich die Brauanleitungen denn jetzt über die 7 Jahre immer weiterentwickelt. Und jetzt ist es eigentlich nur noch so hier und da mal ein bisschen Feinschliff.
Also professionell gesagt, ihr habt das Feedback des Kunden einfließen lassen in eure Produktentwicklung.
Das Geschimpfe ist direkt damit eingeflossen, ja.
Aber ich
hast du ein Beispiel, was da mal schiefgegangen ist? Entschuldige, Stefan.
Ja, ist gut.
Ein Beispiel. Also, was ja tatsächlich auch oft passiert ist, dass dann, wenn wir nicht rechtzeitig antworten, wird die Frage direkt ins Hobbybrauerforum gepostet. Und da gibt es dann Leute, die da natürlich immer mit den Augen rollen, sagen, oh, schon wieder eine Braubox-Frage. So, das ist ja. Und also wir haben eine Zeit lang gesagt, man sollte doch bitte in den Gärspund oben ein bisschen von dem Reinigungsmittel reinmachen. Und das war ja unvorstellbar für einige, dass man denn da quasi, wo denn was ins Bier tropfen könnte und Wasser reicht ja und hier und da. Und dann haben wir irgendwann uns entschlossen, okay, also Wasser als Blocker reicht und dann war Ruhe. Aber es ist mittlerweile auch schwer, jetzt noch größere Veränderungen zu machen, weil man damit dann auch wieder, also Stammkunden irritiert.
Verwirrung auslöst. Ja. Hab ich etwa 5 Jahre falsch gebraut.
Ja, genau. Also man muss jetzt vorsichtig sein, weil alles, was man macht, kann man eigentlich jetzt nur noch falsch machen. Aber die Brauanleitungen funktionieren offenbar so gut, dass da jetzt nicht mehr viel kommt.
Ja, ihr seid da auf jeden Fall ja immer auch mit der Hygiene dann doch eher auf der etwas sichereren Seite, ne? Wenn man das so anguckt.
Das habe ich auch festgestellt, als ich das Buch mit Sinje geschrieben habe über das Heimbrauen.
Ja.
Dass sie dann immer gesagt hat, ja, aber also hier unsere Experten, da wo sie dann immer nochmal gegengecheckt hat, meinen so, nee, also das ist ja alles, das muss ja gar nicht sein, hier heißes Wasser reicht. Und also offenbar sind wir dann doch eher auf der vorsichtigeren Seite. Ist aber auch okay, glaube ich.
Ja, ja.
Das ist ja wie immer bei den Experten, wenn du so tagtäglich mit etwas hantierst oder entsprechend jetzt Bier brauchst, dann verlierst du vielleicht vor manchen Prozessen auch so ein bisschen den Respekt, ne? Weil du das ja kennst und du hantierst halt täglich damit. Und,
machst du so lange, bis dir dann mal eine Flasche um die Ohren fliegt oder dir das Bier an die Decke spritzt, wenn du es aufmachst, weil du dir da irgendeine Infektion eingefangen hast.
Ja, genau. Ist immer so, wie schreiben sie den Foren immer, das ist jetzt hier für die Infektionsphobiker.
Genau. Ja, tatsächlich, also es passiert dann doch weniger, als man denkt. Und es wird einem, das Bier verzeiht es auch einem, wenn man mal einen Handgriff daneben setzt oder so. Mhm. Also wir haben tatsächlich auch von allen Suden, die wir gemacht haben, habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Mal irgendwas drin gehabt, was irgendwie für ein Fehlaroma gesorgt hat oder das Bier zum Überschäumen gebracht hat. Also es ist nicht so dramatisch, wie immer getan wird.
Tatsächlich das allererste Bier, was wir gebraut haben, das schneide ich hinterher auch raus, weil das ist auch irgendwie, die Geschichte ist ein bisschen.
Dann kann ich jetzt einen Schluck Kaffee nehmen.
Genau. Ja. Die Geschichte ist so ein bisschen eklig letztendlich. Und zwar habe ich das mit einem Kumpel zusammen gebraut und dann, als wir es dann fertig hatten, haben wir es dann auch zu viert was Schönes gekocht und verkostet. Und das war tatsächlich auch so, dass es ein bisschen Gushing hatte. Und das Mädel, die Freundin von dem Kumpel, machte dann auch das Bier auf und es fing an zu gaschen und sie hat es dann, wie es sich gehört, direkt an den Mund gesetzt und es gaschte aber weiter und es lief ihr dann aus der Nase raus.
Du, die Story, die lässt du drin, würde ich sagen. Ja, wir hatten es tatsächlich auch einmal, dass jemand, oh, dieses, ja, Gushing, das kommt doch hin und wieder mal vor, obwohl das auch nicht unbedingt mit einer Infektion zusammenhängt.
Nee, das ist ja nur einfach dann, das gibt ja verschiedenste Gründe dafür, so, ne?
Genau, wir hatten mal einen Fall, da erinnere ich mich noch gut dran, da hatte jemand gebraut und wollte eine Flasche an alle seine Freunde verschenken, also an 12 Freunde dann. Und das war ein Batch, der offenbar übergeschäumt hat wie Sau. Ich weiß nicht, wie der das hingekriegt hat. Aber es war Weihnachten und er hat dann erzählt, auch auf eine sehr lustige Weise, wie dann die Freunde ihm im Nachhinein darüber berichtet haben, wie die dann über der Weihnachtstafel dieses Bier aufgemacht haben und das rausschoss und die ganze, die Tischdecke und alles irgendwie voll besudelt war mit dem Bier. Und das dann in 12-facher Ausführung. Also der war komplett blamiert, aber er hat es mit Humor genommen.
Humor hilft ja auch beim Brauen manchmal, oder?
Auf jeden Fall, ja klar. Also es soll auch Spaß bringen und es hilft auf jeden Fall auch oder bietet sich ja an, dass man nebenbei schon mal das eine oder andere Bier verkostet, sagen wir auch immer dazu. Ist ja auch ein schönes Gemeinschaftsevent, also Brauen kann man ja toll zusammen machen.
Auf jeden Fall. Wie war denn so dein... Du sagst ja, hast ja erzählt, warum ihr dieses Hobby angefangen habt, aber so dann gab es für dich so ein Biererweckungsmoment?
Ein Biererweckungsmoment? Das klingt ja, als wenn mich irgendwie die Biermuse geküsst hat.
Wir mögen es pathetisch.
Genau, so also, wie du sozusagen vom Bier-Saulus zu Bier-Paulus geworden bist.
Ja, das war, also als ich überhaupt erstmal festgestellt habe, was es für eine Biervielfalt gibt, das war in den Staaten. Mhm. Also als ich damals... so 2012 herum, habe ich mal ein Jahr lang in Colorado gearbeitet und da gab es halt die tollsten Biere aus irgendwelchen Craft-Brauereien an den Rocky Mountains und da habe ich gedacht, oh Gott, was ist das denn? Das ist ja, da gab es ein Witbier und ein IPA und das kannte ich gar nicht und ich wusste da auch noch gar nicht, dass es quasi eigene Stile sind, sondern dachte einfach, Mensch, da hat jemand über ein interessantes Bier gebraut. Und da habe ich dann aber, genau, das so mit nach Deutschland genommen und dann fing auch die Ratsheim-Brauerei hier 2014 an, das alte Mädchen aufzumachen und die Brauerei aufzubauen. Und die haben dann ja auch ein Pale Ale gehabt und später auch ein IPA. Und da bin ich süchtig geworden.
Da ging es dann weiter, alles klar. Sehr gut.
Wie oft brauchst du denn noch? Kommst du dazu noch oder hast du dazu überhaupt noch Lust?
Lust, ja. Zeit ist tatsächlich im Moment nicht so viel, weil, logischerweise. Wenn das Unternehmen größer wird, dann wird es auch mehr Verwaltungsarbeit oder man macht dann halt andere Sachen und kommt nicht mehr so viel dazu, quasi an vorderster Front zu brauen. Aber letztens habe ich tatsächlich, ja, also um das Brau-Event mit Überquell vorzubereiten, natürlich irgendwie dann das Pale Ale von denen mal wieder selbst gebraut. Und das hat echt Spaß gemacht. Und ich vermisse es auch ein bisschen, dass ich es nicht so oft machen kann. Kommt natürlich auch dazu, dass ich jetzt Vater bin. Und die Küche ist dann oft, also man braucht ja schon ein bisschen Ruhe dafür. Das ist nicht so einfach, wenn da jemand um einen rumläuft und man da so mit kochenden Töpfen rumhantiert.
Stichwort Infektion auch, ne? Welchen Schritt magst du denn besonders beim Brauen oder was magst du daran?
Also ich liebe diesen Geruch von Hopfen total. Also es erinnert mich auch immer so an unsere Anfangszeit, die Biermuse uns geküsst hat, als wir dann festgestellt haben, was es auch für tolle Hopfensorten gibt, Aroma-Hopfensorten, was überhaupt damit möglich ist, ein Aroma ins Bier zu bringen. Und deswegen dieser Moment, wo die Hopfentüte aufgemacht wird und man dann so dran schnuppert und dann das auch schon beim Hopfenkochen riecht, das ist eigentlich so mein Moment, mein Lieblingsmoment beim Brauen. Ich war auch gerade bei der Hopfenernte in Tettnang, weil ich einfach, da riecht der ganze Ort da nach Hopfen und ich liebe das. Super. Das ist absolut großartig.
Das steht auf meiner Bucketlist. Ich war noch nie bei einer Hopfenernte dabei. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich toll ist.
Ja, das ist, hat irgendwie, der Geruch, das ist irgendwie spannend, wie die das ernten. Die haben viel zu erzählen da. Und natürlich gibt es die Grünhopfenbiere, die dann da frisch eingebraut werden und auch direkt verkostet werden können. Und es ist, hat eine super lange Tradition und macht einfach Spaß.
Super.
Bier ist ja irgendwie doch ein emotionales Thema, ne? Muss man sagen. Also man merkt es ja bei deinen Brauern, die sich dann gleich äußern, aber auch wie viele Geschichten man zum Bier hat und so weiter. Was meinst du, woher kommt das? Warum ist Bier da so besonders?
Also erstmal natürlich, denke ich, weil das so ein gesellschaftlich sehr akzeptiertes Getränk ist. Also ich glaube, also kein alkoholisches Getränk, es hat ja so eine Verbreitung wie Bier. Also wenn man sich abends trifft, gibt es ein Bier auf die Hand. Und aber es weiß eigentlich kaum jemand, wie es wirklich hergestellt wird. So. Und deswegen ist es, glaube ich, allein deswegen schon emotional oder interessant, wenn man drüber spricht, wie es hergestellt wird, weil es halt irgendwie eine interessante Story ist. So. Und wenn man sich ein bisschen mit Hopfensorten auseinandersetzt oder ein bisschen vielleicht mehr weiß über das Reinheitsgebot als andere, dann ist das immer ein guter Eisbrecher. Und natürlich hat Bier oder Bierbrauen auch eine unendlich lange Tradition und Historie. So. Also das ist ja auch eine Entwicklung. Also es ist ja uralt quasi, wie das erste Bier entstanden ist. Bis heute ist ja so ein paar Jährchen ins Land gegangen.
Ja, das stimmt.
Und ja klar, also Deutschland sieht sich ja irgendwie ein bisschen als Biernation noch.
Da lachst also nicht, du, warum lachst du?
Ja, weil das ist ja, wenn man so ein bisschen über die Landesgrenzen hinaus guckt, da muss man ja feststellen, dass es da oft ein bisschen mehr passiert ist in den Nachbarländern als hier in Deutschland. Hier gibt es halt die klassischen Pilz- und Helles-Trinker. Es wird jetzt natürlich ein bisschen aufgebrochen durch die Craft-Beer-Szene, die ja auch Deutschland erreicht hat. Aber es ist so recht schwerfällig. Also wir merken es auch ein bisschen an unseren Kunden, wie ich vorhin schon meinte, das ist das ist eher den klassischen Sorten zugewandt.
Es ist, glaube ich, auch ein urbanes Thema, ne? Diese Craft-Beer-Geschichten. So nehme
das
ich
auch,
es
ja,
wahr.
Wie so vieles, genau. Ja. Genau, ja.
Ja, aber du hast recht, ich sehe es, die Geschichte, die du erzählst, ist ja eine typische. Ich war in den USA oder eben Kanada wird auch oft genannt. So, ja. Diese Biervielfalt kam wieder und dachte, was ist denn das hier? Das da, und auch dieses Unwissen, wie dieses Bier hergestellt wird für ein Bierland, das sich ja wirklich als Bierhochburg versteht, da gibt es dann schon eine Gap, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Das hängt natürlich auch damit zu tun, dass Bier hier irgendwie nie ein besonders teures Produkt war, so für jeden zugänglich. Und die Länder, in denen, also die so sehr innovativ sind, was Biere oder die Craft-Beer-Szene angeht, sind häufig die, wo entweder Bier sehr teuer ist, also jetzt Skandinavien zum Beispiel, wo irgendwie eine Luxussteuer auf Alkohol gibt, und sich dadurch einfach aus der Not heraus eine große Heimbrauer- oder Kleinbrauereien-Szene entwickelt hat. Oder wo das Bier in der Masse dann so mies war. Also, wenn man mal in die Staaten guckt, sodass dann irgendwann die Brauer oder die Kunden rebelliert haben und gesagt haben, also wir haben keine Lust auf diese wässrige Einheitsplörre, wir wollen wieder Bier, das nach was speckt. Und so hat sich dann quasi eine vitale Craft-Beer- und Brauerszene entwickelt. Und hier, ja, hier dümpelte das dann eher noch lange so ein bisschen vor sich hin.
Ja, ja, stimmt. Wobei, vielleicht ist es auch, dieses Bier ist ja oftmals für viele auch so eine Art, ich sag mal, Stadiongetränk. So, ne? Das muss dann eben auch in der Menge verkostet werden.
Ja, ja gut, ja, aber es ist schon was, also so wird Bier häufig gesehen, tatsächlich eher als was, was man so bei einem Event auf die Hand kriegt und dann ist
auf
es halt
Plastikbecher.
So das, genau, klassisches Pilz und so diese Wertschätzung gegenüber Bier, naja, die versucht ja, versuchen wir oder auch viele andere kleinen Brauereien oder auch andere Leute in der Craft-Beer-Szene natürlich jetzt wieder so ein bisschen zurückzuholen.
Auf jeden Fall. Ich finde es halt immer absurd, wenn man zum Beispiel war ich eben letzte Woche halt in einem Hotel und ein etwas gehobenes Hotel, wo ich dann aber wirklich für einen Krombacher 0,5 irgendwie 6 Euro bezahle. Das finde ich dann wiederum schwierig.
Ja.
So, wo ich dann immer denke, das ist jetzt, so habe ich mir das mit der...
kriegst dasselbe, nur teurer.
Ja, genau, kriegst dasselbe, nur teurer.
Aber es stand in diesem Kühlschrank, da stand Craft Beer drüber.
Nee, das stand da nicht drin. Das war tatsächlich also, das gezapfte 0,5.
Also.
So. Ja, genau. Sie hatten noch einen, genau, die haben es anscheinend auch mal versucht mit dem Craft Beer und hatten den Kühlschrank noch da, aber da war alles drin, bloß kein Craft Beer mehr. Also irgendwie so, das ist auch klassische Entwicklung natürlich. Wir haben es mal versucht und gemerkt, verkauft sich nicht irgendwie und wir kriegen unser Krombacher für 6 Euro verkauft. Also dann
gibt
machen
es
wir
halt
das auch so.
Ja. Dann gibt es Krombacher, aber das ist vielleicht auch ein bisschen die Schuld des Hotels gewesen, wenn sie es nicht ordentlich kommuniziert haben. Also ich glaube, wenn man ich weiß jetzt nicht, was für Craft-Biere die da verkauft haben, aber wenn man tolle lokale Brauereien hat da, die auch eine Geschichte zu erzählen haben und die gute handwerkliche Biere anbieten, dann ist das, glaube ich, kein Problem, den Leuten das auch für ein paar.
Nee, aber dann sind wir wieder beim Klassiker. Da muss halt jemand da sein, der den Leuten das halt eben erklärt. Und wenn du eben nicht das Personal hast, also es ist halt eben dann noch oft so gewesen. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch diesen Kühlschrank, den hat ihnen wahrscheinlich auch irgendeine Brauerei reingestellt und hat den einmal voll bestückt. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, das dreht sich nicht von alleine. Und dann ist das MHD irgendwann abgelaufen. Dann hat vielleicht noch einer irgendwie ein altes IPA bestellt und gesagt, wie schmeckt das denn? Und dann haben sie gedacht, Kraftbier ist nichts für uns. Ja. So ein Klassiker.
Und dann war es das erstmal.
Das ist tatsächlich ein bisschen der Klassiker, ja. Das ist beim Wein natürlich immer noch anders. Da hat man immer jemanden, der dann doch irgendwas erzählt. Und beim Bier ist halt da, ne?
Ja. Ja, und es ist natürlich auch schwerer, wenn man das nicht erzählen kann, den Preis zu rechtfertigen, der dann der Weinflasche gleichkommt.
Ja.
Weil Bier ist ja dann eher in den Augen vieler Menschen noch so ein bisschen mehr das Getränk der Straße. So, das darf halt auch nicht zu teuer sein. Ja.
Ja.
Was ja auch okay ist. Zu teuer heißt ja jetzt auch, man muss ja auch nicht für jedes Bier, das man irgendwie auch mal auf der Straße trinkt, 3 Euro zahlen. Aber 99 Cent müssen es ja jetzt auch nicht sein. Ne?
Nee, es muss sich ja auch im Preis widerspiegeln, dass da mehr Arbeit drin steckt, mehr Handwerk und vielleicht auch bessere Zutaten.
Mhm. Und je mehr Hopfen da reinfließt, desto teurer wird es am Ende.
Ne? Ja, ja, das haben die bei der Hopfenernte auch gesagt, dass die die Craft-Brauereien, denen so die fünffache Menge Hopfen und was ist denn da los?
Was machen die denn damit bloß?
Ja, genau. Also sie freuen sich natürlich, tun sich auch immer, ich hatte ein bisschen den Eindruck, immer noch ein bisschen schwer mit den diesen vielen Aromasorten, die jetzt dann auch, weil der Bedarf da ist, anbauen. Die haben halt Jahrzehnte, Jahrhunderte lang immer nur so dieselben Hopfen, Bitterhopfensorten, Tettnanger ist tatsächlich ein Aromahopfen, aber also die klassischen Hopfensorten angebaut und hab so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass denen das auch fast ein bisschen zu schnell und abgedreht zugeht. Da eigentlich.
Jetzt auf einmal haben sie alle fancy Hopfensorten.
Ja. Ja.
Wie ist das denn vom Wetter gewesen im Jahr 2021? War das gut für den Hopfen oder?
Naja, das Jahr war ja recht kühl,
ja.
Soweit ich das verstanden habe, aber jetzt will ich mich mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, war das eher schwierig für den Hopfen,
ja.
Wie bei allem anderen auch. Also mein Vater ist Landwirt und wir haben auch eine kleine Dachterrasse, wo wir dann in unseren Hochbeeten unser Gemüse anbauen und das war alles dieses Jahr irgendwie nicht so doll und ich glaube, das war beim Hopfen genauso.
Ja, okay.
Oh, das wird wieder die Preisdiskussion. Ja. Dann kommt demnächst die Schlagzeile, das Bier wird teurer.
Ja, das muss ja dann.
Und dann ist das Drama da.
Dann ist das Drama da, wenn die Kiste dann nicht 7,99, sondern 8,99 kostet.
Deutschland ist am Ende.
Ja, genau.
Gehen wir nochmal weg aus Deutschland. Du bist ja schon ein bisschen rumgekommen. Wenn ich als Bierreisende irgendwo hin möchte, wo es gutes Bier gibt, wo sollte ich deiner Meinung nach unbedingt mal hinreisen? An welchen Ort? Welcher Spot?
Jetzt in Deutschland? Nee, oder
international.
Also da kann ich dir tatsächlich, wo ich vorhin Colorado erwähnt habe, ich habe in Boulder in Colorado gewohnt und das ist so eine kleine 100.000 Einwohner Stadt an den Rocky Mountains, ganz liberal, total offen und innovativ, Hälfte der Leute Studenten da und eine unglaublich gute Craft-Beer-Szene und Bar-Szene da und tolle Biere. Und ich will immer mal wieder hin, hat sich jetzt lange Zeit natürlich irgendwie nicht ergeben. Aber irgendwann will ich da mal wieder hin und mich da durch die Brauereien trinken.
Und vielleicht die ein oder andere Inspiration mitnehmen. Wenn wir so ein bisschen in die Glaskugel schauen, was hat Besserbrauer noch vor? Ich finde es übrigens irre, dass dieser Titel noch frei war. Besserbrauer, das ist ja eigentlich genial. Aber
ja,
was habt ihr noch vor?
Dass der Domain noch frei war.
Ja, genau, also, genau. Habt ihr echt Glück gehabt, muss man mal so sagen.
Ja. Und tatsächlich haben wir sogar das Wort Braubox als Wortmark geschützt bekommen.
Ach was?
Ja, was wir auch nicht gedacht haben. Ich glaube, da los? Ich weiß nicht, da hat irgendjemand gepennt,
ja.
dass das geklappt hat. Naja, jetzt haben wir sie. was wir noch vorhaben, ja, also wir haben so ein kleines zweites Standbein aufgebaut. Also wir sind ja nicht nur leidenschaftliche Bierbrauer und Bierbrauerinnen, sondern wir machen eigentlich vieles selbst. Also wir backen auch selber Brot, wir fermentieren Gemüse, wir machen Käse selbst und bauen deswegen die Hochbeete auf dem Dach oben bei uns. Und deswegen hat sich ergeben, dass wir halt mittlerweile auch für andere Firmen so Do-it-yourself-Sets produzieren für deren Eigenmarken. Und also wir haben jetzt zum Beispiel gerade für einen Kunden ein Schokoladenset entwickelt, wo man selber vegane Schokolade herstellen kann mit vielen fancy Toppings. Oder ein Fermentationsset, wo man quasi Kimchi oder Sauerkraut oder so selber herstellen kann. Und das macht total Spaß. Und das ist so ein bisschen, also jetzt neben den Besserbrauern, die wir natürlich auch immer weiterentwickeln und die Braubox weiterentwickeln, ist das aber so unser zweites Standbein, dass wir Do-it-yourself-Produkte für andere Marken entwickeln.
Spannend.
Das ist ja cool. Ihr seid sozusagen die Set-Spezialisten in Deutschland.
Ja, hat sich aber so ein bisschen ergeben durch tatsächlich Anfragen von den Kundenseiten aus. So. Und ja, macht aber Spaß. Also Produktentwicklung ist eigentlich so mein Lieblingsgebiet. Also man lernt ja auch ganz viel bei der Produktentwicklung. Also wusste ich eigentlich nichts so wirklich über Schokolade. Also ich kannte so ein bisschen die Sorten und wo die Bohnen herkommen. Aber dann muss man sich halt richtig mal damit beschäftigen. Und wir bieten ja auch an, dass wir dann quasi so Hintergrundwissen mitliefern für die Broschüren und die Anleitung und so. Und da muss man sich richtig mit dem Produkt auseinandersetzen. Und so haben wir jetzt so nach und nach über alle möglichen Herstellungsprozesse von Lebensmitteln sind wir so Experten geworden.
Wahnsinn, was man sich aus Bier so oder mit Bier erarbeiten kann, ne?
Ja, auf jeden Fall. Alles übers Bier. Mit dem Bier hat es angefangen.
Nehmen wir mal an, du sitzt in einer Zeitkapsel und kannst zurückfliegen. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich raten?
Ich würde mir raten, ein bisschen mutiger zu sein, glaube ich. Wir haben am Anfang viel zu viel Angst gehabt, glaube ich, dass irgendwas schiefgehen kann, obwohl, also wir sind ja auch nicht mit unserem gesamten Ersparten da reingegangen, sondern wir haben tatsächlich ja erstmal ganz im kleinen Format angefangen, die Brauboxen zusammenzustellen, zu verkaufen. Aber wir hatten immer panische Angst, irgendwas falsch zu machen und haben uns dadurch auch ein bisschen selbst gehemmt. Also es war tatsächlich so, dass wir dann irgendwann mal beschlossen haben, nach Ewigkeiten auch mal einen Kredit bei der Bank aufzunehmen, um ein bisschen größer einzukaufen. Und den haben wir dann, als er da war, nie angerührt, weil sich in der Zeit, also dieser Prozess war natürlich, hat lange gedauert, aber in der Zeit haben wir dann schon so viele Boxen verkauft und so viel Geld verdient, dass wir den dann letztendlich gar nicht mehr gebraucht haben. Aber er lag dann halt da und hat uns Sicherheit gegeben, dass wir theoretisch Geld haben, was wir ausgeben können. Und wir haben ihn nachher einfach wieder zurückgezahlt, quasi mit Zinsen natürlich. Aber das hat uns so die nötige Sicherheit gegeben, um dann ein bisschen mehr Gas zu geben.
Ja.
Mittlerweile bin ich natürlich ein bisschen gelassener, aber früher, es ist auch ein bisschen der, also ich würde mir auch selber raten, meinem jüngeren Ich glaube ich, dass es nicht so wichtig ist, was andere denken. Es war natürlich, ich weiß noch, als klar gab es am Anfang Kritik an unserem Produkt von eingefleischten Hobbybrauern, die das schon seit Ewigkeiten machen, habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Und bis ich irgendwann verstanden habe, das ist gar nicht unsere Zielgruppe. Mhm. Man kann denen zuhören und man kann auch mit denen reden, aber man muss nicht jedes Wort persönlich nehmen.
Ja.
Ja.
Ich glaube, was mit dem persönlich nehmen ist, glaube ich, vielleicht noch so das Ding. Ne? Das heißt ja, das ist ja eine Kritik, aber die ist ja jetzt erstmal nicht an mir persönlich. So, das ist, das würde ich zum Beispiel meinem jüngeren Ich raten.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und es spielt natürlich auch immer so ein bisschen die Angst vorm Scheitern rein. So. Und man hat natürlich irgendwie Angst, also man hat den Eltern und den Freunden erzählt, was man macht und alle beäugen das so ein bisschen kritisch. Und wenn man dann irgendwann sich eingestehen muss, das läuft nicht und dann wieder einpacken muss, ist das auch hier, ist vielleicht so ein bisschen eine deutsche Kultur. Also in den Staaten ist es da. Also ich habe Freunde, die gründen ständig Unternehmen und stoßen die wieder ab und dann läuft mal was und dann auch nicht. Also da ist so ein bisschen, und man wird da eher gefeiert für, wenn man was gründet oder unterstützt und bewundert. Und hier ist es eher so, dass häufig dann gesagt wird, muss denn das sein und lohnt sich das überhaupt? Und hast du das gut überlegt? Und was ist, wenn das schief geht? Also hier gibt es immer gleich sofort die Skepsis gegenüber Neuem.
Ja. Ganz, ganz viele Fragezeichen dann auf jeden Fall am Anfang. Ne? Manchmal ist es auch gut, einen kritischen Part zu haben, aber so dieses empowernde, cool, mach doch, fehlt dann vielleicht auch. Dann,
wird häufig auch hier als ein bisschen nervig empfunden, denn wenn jemand so, so sehr extrovertiert damit umgeht, so mit seinen Ideen. Aber ja, also.
Das wird dann als amerikanisch bezeichnet, gell?
Ja, ja, das stimmt tatsächlich. Ja, ja, genau. Und das hat dann ja so einen negativen Anstrich. Also es ist nicht so ganz leicht. Aber genau, mutig sein hat auf jeden Fall, schadet nicht, glaube ich.
Ja.
Und natürlich irgendwie für sein Produkt brennen. Aber das haben wir von Anfang an gemacht. Mhm. Also wenn man nicht selbst dafür brennt, kann man es ja gleich sein lassen.
Ja, ja.
Ist es Zeit für die Inselfrage?
Ich denke, es ist Zeit für die Inselfrage. Ich
weiß nicht, stell die Inselfrage.
Ob du unseren Podcast jemals gehört hast. Wir haben am Ende immer quasi die...
Gib ihm keine Zeit zu antworten. Die Frage ist gefährlich.
Inselfrage, ich habe Angst.
Genau, die Desert Island-Frage. Irgendwie, es verschlägt dich auf eine einsame Insel und du darfst ein Bier mitnehmen, was da ständig vorhanden ist, für immer.
Oh.
Gekühlt, frisch.
Oh.
Was wäre das dann wohl?
Das wäre... Oh, jetzt tue ich Olli, glaube ich, einen großen Gefallen. Ich glaube, das wäre der Prototyp von Kevida.
Mhm. Schönes Bier.
Auch weil das so mit das erste Craft-Bier, was ich hier getrunken habe in Hamburg. Mhm. Ich weiß noch, als wir quasi gerade gegründet haben und auch ein Pale Ale rausgebracht haben, da waren wir auf einer Veranstaltung von Olli.
Mhm.
Der hatte so einen Pop-Up-Laden in der Schanze gemietet und da seinen Prototypen ausgeschenkt. Und den haben wir dann getrunken und dann haben wir erstmal gedacht, Mist, also da müssen wir wohl noch mal ran bei unserem. Das schmeckt ja viel zu geil. Und das war eigentlich so auch Kathi und mein Lieblingsbier über eine ganze Zeit lang. Ist es auch immer noch mit. Es ist einfach ein tolles Bier. Schönes Pale Lager, richtig schön ausgewogen.
Wenn man das frisch kriegt, ist das super.
Ich liebe das immer noch. Und es ist halt nicht, also man kann es auch als Pilzliebhaber trinken, ohne dass man gleich sich fragt, oh Gott, was ist das denn?
Ja.
Soll das dieses Craftbeer sein? Das ist mir viel zu extrem. Also es schlägt eine schöne Brücke so von den klassischen Bieren zu den Craftbieren. Sehr gutes Bier. Olli, so, da hast du es.
Tja, ohne die Besserbrauer-Boxen von Jörg hätte ich auch selber, glaube ich, gar nicht mit dem Brauen angefangen. Insofern kann ich ihm da dankbar sein.
Ich auch. Zum einen, weil ich ein gutes Geschenk für dich hatte und zum anderen, weil ich natürlich auch davon profitiere. Aber es ist schon irre, welche Entwicklung das auch für uns persönlich genommen hat, dieses Thema Bier, oder?
Ja, das stimmt.
Also wie früh du aufstehst, um dann begeistert in so einen Brautag zu starten. Ich kann euch sagen, das strahlt Energie aus und sehr viel Vorfreude mit leichter Gereiztheit, weil man einfach sehr viel putzen wird an diesem Tag.
Ja, das nervt immer unglaublich. Wenn das ohne Putzen ginge, vielleicht mal an den Jörg, vielleicht kann man...
Diese Dialektik der Gefühle, die da rauskommen.
Vielleicht kann man auch irgendwas entwickeln, wo man weniger putzen muss.
Auf jeden Fall toll, welche Entwicklung das genommen hat. Hätte ich so nicht erwartet.
Absolut, absolut. Genau, das war jetzt die letzte von drei Folgen, die wir ja mit Unterstützung von Hamburg Ahoy präsentiert haben. Wir hoffen, dass ihr dabei ordentlich Spaß hattet und natürlich auch Durst bekommen habt beim Hören. Und Lust, vielleicht einmal selber Bier zu brauen. Vor allen Dingen aber hoffen wir als Fans dieser wunderschönen Stadt an der Elbe, eure Neugier auf die Biervielfalt in Hamburg geweckt zu haben.
Das klingt nach Schlusspunkt, aber Stefan, wir haben noch einen.
Termine!
Yes, Termine. Und wir starten mit einem, den wir selber gestern wahrgenommen haben, denn es handelt sich um eine Reihe. Und der gute Christian Temme hat uns eingeladen gestern ins Braustädtchen Hamburg.
Am Fischmarkt.
Am Fischmarkt, um teilzunehmen an Meet the Expert. Das Ganze funktioniert so, ein Experte wird eingeladen via Zoom und die Gäste sind aber live vor Ort in dem Laden.
Es ist eine 2G-Veranstaltung, also man kann auch schön ohne Maske trinken.
Mit Maske trinken ist auch wirklich eine Herausforderung.
Das stimmt.
By the way. Die nächsten Gäste werden zum Beispiel sein Kolja Gigler von Mashsee am 10. November oder auch David Hertel am 27. Oktober. Beide Herren könnt ihr übrigens auch in dieser Podcast-Reihe kennenlernen. Einfach mal in unser Archiv schauen. Das Ganze kostet um die 12 Euro. Und es gibt auch Biere, die sind inklusive vor Ort. Und das Feine ist, man kann danach auch reduziert vor Ort Bier einkaufen.
Und natürlich auch im Laden ein bisschen weiter trinken und leckere Treberbrotchips essen.
Also eine nette Geschichte. Vielen Dank,
Christian, für das Kennenlernen. Wir können euch das wirklich empfehlen. Was haben wir noch? Wir haben ein Franken-Special. Eine Woche Franken mit Schlenkerle, Hummel und Mars vom 11. bis zum 13.10. im Beyond Bier in der Weidenallee.
Ja, sowohl vor Ort und man kann aber das auch online. Es gibt Online-Tastings, die kann man sich auch buchen. Also es ist nicht nur was für Hamburger.
Etwas für Hamburger hingegen ist ein Event in der Craft Beer Bar. Und zwar die Croatian Beer Week mit Bieren von The Garden Brewery vom 5. bis zum 9. Oktober.
Und auch ein Mensch, der bei uns schon im Podcast war, nämlich der Thomas Tyrell, ist in der Craft Beer Rockstars Bierbühne Hamburg in der Hutwalker Straße und zwar am 15.10. für ein Meet and Drink, glaube ich, nennen sie das, ne?
Drink and Meet, aber
Drink
egal.
And Meet.
Wer will da kleinlich sein? Drink and Meet mit Thomas Tyrell. Das ist übrigens ein sehr, sehr netter Mensch.
Und macht ganz tolle Biere.
Oh ja. Alle Links zur Folge, alle Links zu den erwähnten Events findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Folge unter www.hopcast.de. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann scheut euch nicht, ihn euren Freunden und eurer Familie zu empfehlen und bitte, bitte hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Stationen, denn das hilft uns, sichtbarer zu werden. Und wenn wir sichtbarer werden, Stefan?
Dann trinken wir irgendwann alle besseres Bier. Ich meine, meistens tun wir es jetzt schon.
Ja, aber es wird leichter, auch für die anderen Menschen. Das ist ja irgendwie auch unsere Mission, ein bisschen Bewusstsein zu schaffen für gutes Bier.
Genau.
Dieser Podcast ist ein leidenschaftsgetriebenes Objekt und insofern, beziehungsweise ein leidenschaftsgetriebenes Projekt, auch das. Und insofern freuen wir uns über euren Support. Vielen, vielen Dank dafür. Und vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge. Ich bin mit meinen Inhalten soweit durch. Was sagst du, Stefan?
Ich sag tschüss.
Und ahoi.
Komm, wir reden über Bier. Ob in Flensburg oder Trier. Denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des